Mit höllischem Geigenhumor und musikalischer Vielschichtigkeit, steht auf der Website, mischen sie die deutschsprachige Kabarettszene auf. Vielfach ausgezeichnet sind die Zwillingsschwestern als Duo Radeschnik auf den Bühnen unterwegs, mittlerweile mit ihrem 6. Kabarettprogramm und heute bei mir im HH Lustig Podcast die Kärntner Zwillingsschwestern und Kabarettistinnen Nicole und Birgit Radeschnik.
Lustig.
Alex und die Kabarettstars.
Hallo.
Hallo Alex.
Servus.
Bis jetzt noch keinen Fehler entdeckt.
Ja, super. Bin sehr stolz
drauf. Super, aber gelesen von der Homepage.
Genau. Ich habe sogar zugegeben, also von ihm her. Ja, wie ist es eigentlich? Jetzt sind wir im Podcast. Also kann man hören, kann man aber auch sehen. Aber erkennt man euch auseinander jetzt so, wenn man euch nur hört?
Also bei den Stimmen haben wir ja eigentlich unser Leben lang daran gearbeitet, dass man irgendwann die Stimmen auseinanderhalten kann. Das heißt, ich habe sehr viel getrunken und sehr viel geraucht, damit meine Stimme im Laufe der Zeit ein bisschen tiefer wird, wie du hörst. Sie hat das ausgelassen und deswegen klingt ihre Stimme so, ein bisschen höher und ein bisschen gesünder. Andererseits hat sie zwei Kinder, das heißt, die zwei Kinder haben die Stimme jetzt, glaube ich, wieder ein bisschen nach unten verlegt, wegen dem ganzen Schlafmangel, oder?
Das stimmt. Deshalb haben wir uns jetzt wieder angeglichen. Sie fragt, was ungesünder ist. Wenig Schlaf oder Alkoholkonsum auf Dauer?
Eigentlich ist es, sind wir beide eine Langzeitstudie für die Frage, was ist schädlicher für den Körper? Eben Alkohol und Nikotin oder zwei Kinder? So, wir werden vielleicht in 20 Jahren, wenn wir schauen, was unsere Körper machen.
Da hat es ja unlängst eine Dokumentation auf Netflix gegeben, wo sie Zwillinge quasi überprüft haben. Die einen haben sich vegan ernährt, die anderen eben mit ganz viel Zucker und Fleisch und so weiter und dann eben überprüft, was das am Ende ausmacht.
Das ist spannend. Und was ist rausgekommen? Weil wie viel ist Genetik und wie viel kann man selber dazu beitragen? Das
ich hab's nicht fertig
höchst
geschaut.
Interessant. Das war eine sehr spannende Doku. Er hat sie nicht fertig geschaut. Aber du weißt zumindest, worum es ungefähr geht. Hast du es von der Homepage abgelesen wahrscheinlich, gell?
Genau. Eben nur diesen, wie nennt man das bei der Serie? Beim Buch ist es der Klappentext, bei der Serie ist es vorne die Beschreibung, vielleicht den Trailer angeschaut. Genau, alles klar. So, zum Start. Kurzes Spiel, wie würdet ihr euch gegenseitig mit drei Wörtern beschreiben?
Kommunikativ. Vielseitig und... Was bist du noch? Oh, das ist eigentlich, beschreibe ich ein bisschen mir auch mit, oder?
Genau, nicht kommunikativ, nicht vielseitig. Nein, ich glaube, wir ergänzen uns recht gut, auch im Zusammenarbeiten. Die Sachen, die ich nicht so gern mag, wie zum Beispiel das ganze Bürokratische, das machst du sehr gut und sehr gern. Also den Überblick über Stücke behalten machst du sehr gern. Ich finde, du hast mehr Überblick. Ich bin vielleicht eher die chaotischere, du die geordnetere, was vielleicht für Stückentwicklungen extrem wichtig ist, dass man da beides hat.
In drei Worte hat's quasi.
Ja.
Das ist halt so schwierig, gell? Wenn man spricht, kann man nicht Worte fett gedruckt abschicken, weil im Schriftlichen ist es leichter. Das heißt, ich würde sagen, geordneter, du hast mehr Überblick und dann würde ich definitiv noch
organisierter.
Sagen organisierter, ja.
Würde ich mehr noch geben,
ja. Ja. Also Yin und Yang, eigentlich so die zwei Worte vielleicht. Und was das jeweilige ist, das können da die Menschen, die mit uns zu tun haben, dann rausfinden. Ist vielleicht spannender, wenn man es nicht verratet. Oder vielleicht kommt ihr dann drauf am Ende des Gespräches und könnt dann Charaktereigenschaften zuordnen.
Okay. Und war das schon so, dass ihr euch so als Team immer entwickelt habt und deshalb auch so euch ergänzt habt, oder?
Es ging nicht wirklich anders. Wir sind in einem Dorf aufgewachsen, in Völkermarkt.
Völkermarkt, das ist ein Dorf.
In einem Dorf in der Nähe von Völkermarkt. Und wir waren eigentlich von klein auf zusammen, wie es halt bei Geschwistern so ist, wenn sie gleich alt sind. Also es gibt eine ältere Schwester, die hat halt irgendwie schon eher Freiraum gebraucht, aber wir waren halt gleich alt. Das heißt, das hat sich automatisch dann so ergeben, dass wir die meisten Sachen einfach zusammen gemacht haben. So, und dann kamen die äußeren Umstände dazu, dann gab es halt eine Blaskapelle und die hat halt dann zwei Klarinetten gebraucht, weil sie gerade keine Klarinetten gehabt haben. Und dann stand der Obmann vor der Tür mit zwei Klarinettenköffern und gesagt, ich spiele das Klarinette. So, da sind wir dann in diese Szene reingerutscht. Dann hat der Kirchenchor Sopranistinnen gesucht. Dann war der nächste Obmann vor der Tür und hat gesagt, wir brauchen Sängerinnen. Dann sind wir da eine gerutscht. Und dadurch, dass sie immer mehr gebraucht haben als nur eine, sind wir dann immer gemeinsam da drin gelandet.
Ich würde gar nicht sagen, dass wir irgendwas forciert haben. Wir haben eigentlich immer zur richtigen Zeit Türen geöffnet und haben dann immer zugesagt.
Genau, wenn wer angeklingelt hat, haben wir die Tür aufgemacht. Und, Und dann hat sich halt das ergeben und das ergeben und das haben wir dann immer gemeinsam gemacht. Dann sind wir nach Wien und haben musikalisches Unterhaltungstheater am Konservatorium studiert. Da haben sie dann auch beide genommen. Also es war jetzt nicht geplant, dass wir beide unbedingt immer dasselbe machen müssen. Ganz im Gegenteil, ich glaube, der Drang ist so ab 14, 15, 16 stärker geworden, sich individuell zu entwickeln. Nur irgendwie haben das die Gegebenheiten nicht wirklich zugelassen. So.
Also wollt ihr jetzt eigentlich schon einmal Ruhe voneinander haben?
Ständig. Nach wie vor. Jetzt ist es so, dass wir ein paar Bundesländer zwischen uns gebracht haben. Das tut uns sehr gut. Das macht es ja leichter, miteinander zu arbeiten, weil man halt weiß, man biegt nicht die ganze Zeit aufeinander. So. Also dieses Kessler-Zwillinge-Szenario ist unser Albtraum-Szenario. Die leben ja nach wie vor zusammen in einem großen Haus, das getrennt ist von einer gläsernen Schiebetür. Also das Horrorhaus der Kessler-Zwillinge, das ist das, was wir eigentlich vermeiden wollen. Jetzt probieren wir es mal mit Wien und Kärnten. Ich lebe in Wien, sie leben in Kärnten. Da ist mehr dazwischen als ein Glastier.
Wie war das früher so? Man stellt sich da so vor, die Eltern ziehen die Zwillinge dann gleich an und hat es sowas gegeben, auch mit so Verwechslungen und so?
Ja,
haben die Eltern da Tricks gehabt, euch auseinanderzuhalten?
Die Eltern, das ist alles aus der Not herausgekommen. Es gab wenig Zeit, es gab nicht so viel Geld. Wir haben halt einfach das angezogen, was in der Nachbarschaft übergeblieben ist. Teilweise war es gleiche Sachen. Und auch von der großen Schwester. Wir haben noch eine große Schwester, das heißt, eigentlich haben wir die Sachen aufgetragen. Und ich glaube, es ist einfach einfacher, sich nicht jeden Tag zu überlegen, was zieht die und was zieht die andere an. Die ziehen einfach dasselbe an. So. Ich glaube, mit 11 haben wir dann angefangen, uns selbst Sachen auszulegen.
Und unsere Eltern haben das nie, die haben das auch nie forciert, die wollten das eigentlich auch nicht. Das ist einfach alles wieder so passiert, wieder mal, dass wir dann mit der gleichen Alf-Schultasche in die Schule gehen.
Null Problemo, das finde ich eine gute Einstellung für Schulzeit, oder?
Ja, stimmt, ja. Habt ihr mal so im Sinne von ein Zwillingkonzerten allein so eine Tauschaktion gestartet, dass mal versucht, euch als die andere auszugeben?
Das einzige Mal, wo wir das wirklich gemacht haben, war, glaube ich, mit 30, weil die eine einen Amtsweg gehabt hat und die andere nicht da war und dann haben wir den Ausweis von der anderen. Also das war wirklich das einzige Mal, war eigentlich Beamtenbetrug
und öffentliche Verkehrsmittelticket, sowas gab es auch mal. Also es ist dann eher die ärgeren Sachen, die wir mal gemacht haben als dieser Klassiker, den hat uns eigentlich nie interessiert. Das war uns immer zu einfach. Wir haben es dann später kurzzeitig ausgenutzt, dass wir gleich ausschauen.
So Trunkenheit am Steuer. Ah, nein, das war meine Schwester.
Wird mir natürlich nie machen.
Okay, jetzt habt ihr, du bist in Kärnten, du bist in Wien. Das heißt, beruflich seid ihr jetzt aber schon sehr eng verbandelt. Also es ist schon etwas Besonderes, oder, dass man mit seiner Zwillingsschwester da dann auf der Bühne stehen kann.
Ja, das war allerdings schon, seitdem ich denken kann, so. Seitdem wir 5 waren, haben wir zu Hause schon im Zimmer gemeinsam Theaterstücke gespielt, nachgespielt. Dann haben wir auch schon früh angefangen zu schreiben, tatsächlich mit Zetteln hin und her geben und Ideen entwickeln. Im Prinzip hat sich das dann nur weitergezogen über die ganzen Jahre.
Ich würde sagen, der Unterschied ist, dass wir jetzt dafür bezahlt werden, für das, was wir früher auch schon gemacht haben.
Und dass das Publikum kritischer ist als im Volksschulalter.
Naja, Kinder können auch grausam sein, oder? Also wenn ihr das, was nicht, in der Schule vorgetragen habt oder so.
Aber meistens war das Publikum in der Schule, ja. Es war so Muttertagsfeiern meistens, weißt. Dann sind halt die ganzen Mütter, die alle weinen, weil der Sohn hat es geschafft, den Satz gerade zu sagen von dem Gedicht. Dann sind sie natürlich stolz und froh, dass das kleine Ich bin ich, dass du damals warst. Ich war ja nur der Frosch. Mir hat man ja nur die Rolle des Frosches zugetraut damals, aber ich hab das schon überwunden. Da ist das Publikum natürlich sofort dankbar und man hat das Gefühl, man ist die Größte. Und dann studiert man das und dann geht man mal raus in die Welt und merkt, aha, ist es doch nicht so leicht wie damals beim Ich bin ich. Aha, okay. Es gibt doch Menschen, die sagen dann direkt, dass sie das nicht so gut finden, was man macht. Das ist dann ein wichtiger Lernprozess.
Aber die Zusammenarbeit ist natürlich, wenn man 40 Jahre und 9 Monate miteinander verbracht hat, leichter natürlich, als wenn man jemanden Außenstehenden reinholt in ein Projekt. Weil da muss man nicht viel erklären. Da weiß man auch, was kann das Gegenüber, wofür kann man es einsetzen, und das ergibt sich dann total schnell. Also wir proben extrem schnell zu zweit zum Beispiel.
Und ihr spielt ja auch damit, oder? Auch mit der Ähnlichkeit, mit der ähnlichen Stimme. Also jetzt habe ich gesehen, die Echokammer oder eben die Loopstation. Also da spielt ja auch damit, dass ihr euch spiegeln könnt und so.
Ja, eigentlich das, was du früher gefragt hast, ob wir das als Kinder gemacht haben in der Schule. Das eigentlich machen wir es jetzt aber mit einem künstlerischen Ansatz. So, dass wir wissen, wir haben die gleiche Stimmfarbe. Was kann man damit machen? Okay, Echokammern, wie die sich im sozialen Netzwerken entwickeln, kann man mit derselben Stimmfarbe gut darstellen. Also eigentlich machen wir das jetzt erst, aber mit einem künstlerischen Anstrich. Genau, was wir damals als Kinder ausgelassen haben. Es war uns zu wenig künstlerisch, dass wir es einfach nur umsetzen.
Ihr habt schon erwähnt, dass ihr schon euch anders entwickelt habt. Also du hast zwei Kinder und du hast ein bisschen mehr geraucht. Und also ist jetzt das, was bei mir hängen geblieben ist? sowas wollt ihr jetzt eigentlich. Ihr habt schon unterschiedliche Zugänge zum Leben, oder? Und das spiegelt sich dann auch auf der Bühne wieder, also allein von den Themen her.
Natürlich, das ist aber jetzt erst, wir haben uns erst die letzten Jahre wirklich separiert durch die unterschiedlichen Lebensstile und durch die unterschiedlichen Bundesländer, in denen wir jetzt alle haben. Natürlich prägt dann das Ganze anders, wenn man zwei kleine Kinder daheim hat, befasst man sich mit ganz anderen Themen. Und natürlich bringt man das ins Kabarettprogramm dann rein. Und sie bringt ihre Sicht in Wien rein. Also es ist jetzt sehr vielschichtiger geworden. Eigentlich haben wir beide zwar komplett unterschiedliche Leben, die eine Person niemals leben könnte, aber wir decken quasi alles ab mit zwei Personen.
Ja, das ist total spannend. Ganz spannend, wenn ich eben so beobachte, wie das so ist mit zwei Kindern, dann weiß ich einfach, ich muss das ja nicht haben, weil ich sehe, wie es ist. So. Es fühlt sich irgendwie an wie ein Teil vom eigenen Leben, aber es ist nicht meins. Ich kann trotzdem jeden Tag ausschlafen und mir das dann anschauen und mir denken, passt.
Du musst war dir nicht in der Situation vorstellen, weil du siehst es eh. So. Genau. Ah, das könnte jetzt ich sein. Gott sei Dank bin ich es nicht oder so.
Genau. Ja, ja.
Ist das dann auch eine private Meinung oder ist es dann natürlich überspitzt im Kabarett, oder?
Natürlich ist es überspitzt im Kabarett, das ist halt Kabarett. Also Pointensatire geht über Überspitzung, aber klar, der Gedankengang, den gibt's und dann muss man den halt erhöhen, damit es für uns selber lustig wird. Ja.
Ist es jetzt mit der geografischen Entfernung schwieriger, dass ihr gemeinsam jetzt Sache macht? Also wie funktioniert die Arbeit bei euch?
Naja,
schreibt ihr jetzt getrennt und fügt das dann zusammen? Oder
wir haben
das
ja als Kinder eben, wie ich schon gesagt habe, auch schon auf Zetteln geschrieben und hin und her gegeben. Und Gott sei Dank durch die Erfindung des Internets haben wir das dann am Computer gemacht. Also unsere Programme entstehen eh immer schriftlich in einem Chat hin und her. Und da wird nochmal geschrieben, bis wir uns treffen zum Proben, haben wir massiv Seiten geschrieben und wir müssen uns nicht treffen in einem Raum. Das passiert dann erst zwei Monate vor der Premiere. Deshalb hat sich dadurch nichts geändert.
Das war eigentlich sehr, sehr vorausschauend von uns. Also wie wir angefangen haben mit Kabarett, ich glaube, das war ernsthaft so 2010, dass wir dann schon da schon die Stücke entwickelt haben durch Chats, war eigentlich vorausschauend für das, was eben jetzt passiert ist, dass wir in getrennten Bundesländern wohnen. Genau, wir haben ja immer diese romantische Vorstellung gehabt, weil Kollegen und Kolleginnen immer erzählt haben, sie treffen sich im Kaffeehaus, in dem Kaffeehaus, Wiener Kaffeehaus, da sitzen sie den ganzen Tag und brainstormen und schreiben ihre Programme im Kaffeehaus. Wir wollten das unbedingt auch können. Dann haben wir uns ins Café Weidinger gesetzt, im 16. Bezirk, weil wir wollten, wir sind diese Kaffeehauspoeten, die treffen sich jeden Tag im Kaffeehaus.
Damit du das dann in einem Interview erwähnen kannst, ja.
Ja, und das sind alle denkt, wie cool gesessen. Sind die, denn die sitzen im Weidinger, ganzen Tag im Weidinger, und da schreiben sie ihre Stücke, und da sind wir da drin gesessen und haben uns angeschwiegen eine Stunde, und dann sind wir wieder gegangen. Also es funktioniert nicht. Wir wollten es wirklich. Café Alt-Wien sind wir dann einmal gesessen, dann haben wir ein Bier getrunken, und haben gesagt, vielleicht macht das, war der Kaffee die falsche Entscheidung, muss vielleicht ein Bier sein. Es funktioniert leider nicht, wir machen es echt unromantisch, per Skype. So ist es, wir schreiben uns die Sätze hin und her und dann ist es recht wurscht, ob jemand in Wien sitzt, in Vorarlberg, auf Laus, also insofern macht es da keinen Unterschied.
Seid da oft uneinig? Also wird da oft hin und her korrigiert oder so?
Also bis ein Programm entsteht, dauert es bei uns eh zwei Jahre. Und 80% von dem, was jemals geschrieben wurde, landet im Papierkorb. Dadurch, dass das Gegenüber das nicht durchwinkt oder das Publikum das nicht durchwinkt. Also es ist immer ein unglaublicher Prozess, so wie Schwammerl einkochen. Man glaubt ganz viel Schwammerl und am Ende bleibt ganz wenig über. Und dann denkt man sich, ich habe doch so viel Schwammerl geglaubt.
Da ist aber wieder der Prozess des Schlafmangels wichtig zu erwähnen, weil es ist halt dann immer so, dass die Frage ist, wer setzt sich in diesem Prozess des Kritisierens mehr durch. So, wenn ihr einen Text schreibt und sie kritisiert diesen Text, dann rede ich so lange dagegen, bis ich merke, sie wird jetzt erschöpft durch den Schlafmangel von der Nacht. Und dann setzt sich diese Idee durch. So umgekehrt habe ich sehr viel Energie, um zu kritisieren. Und deswegen bleibt bei dir von den Schwammeln ein bisschen weniger.
Ja, ist okay, aber das Publikum im Endeffekt ist der Schluss. Das Publikum entscheidet im Endeffekt, was schmeißen wir raus und was nicht. Also jeder kann das probieren, was er will im Prinzip. Und dann muss man es eh nach der ersten Vorpremiere wieder komplett überwerfen, bis man es das erste Mal den Menschen zeigt. Also es ist schon sehr, sehr mühsam, so ein Programm entstehen zu lassen, ja.
Jetzt gibt es ja viele Kabarettisten, die das auch zum Beispiel bei Open Mics oder so ausprobieren, neuen Stoff irgendwie ausprobieren, ob es funktioniert. Reicht euch da das der gegenseitige Check, aha, passt, finden wir beide cool, nehmen wir oder habt ihr da so ein Netzwerk, dem ihr das vorstellt?
Fürs Erste reichen uns wir zwei. Wenn dann wirklich eine Essenz gefunden worden ist, gibt es Kollegen, Kolleginnen, denen wir es mal vorab zeigen. Schlimm zu warten auf die Nachricht, wirklich, das ist immer entsetzlich. Und dann, wenn die uns sagen, es macht Sinn, dann muss man es halt aufs Publikum loslassen, in kleinen Dosen, bei gemischten Abenden. Das ist also wirklich immer das Schlimmste, hinten zu sitzen und das erste Mal den Text zu probieren und zu wissen, sind wir mit dem Programm überhaupt in einer richtigen Richtung oder geht das überhaupt nicht fürs Publikum auf?
Es ist halt im Kabarett so knallhart, dass du diese Reaktionen brauchst, dass du dieses Lachen brauchst, so. Weil wir spielen ja in einer Band mit zwei Musikern aus Kärnten, Klackradl. Bei Musik ist es ganz was anderes. Man probt das Lied und denkt sich, cool, es gefällt allen. Und die Reaktion des Publikums ist halt natürlich nicht nach jedem, du wartest nicht aufs Lachen, weil du brauchst es nicht. Am Schluss applaudieren sie und das machen sie immer so.
Genau, du denkst dir, hat richtig geklungen, der Gitarrist hat alle Akkorde erwischt, richtig, die Töne waren auch gerade.
Und passt. Für uns hat sich super angefühlt, das ist da immer das Wichtigste. Beim Kabarett geht's so um die Reaktion und du kriegst so direkt ungefiltert ins Gesicht gelacht oder ins Gesicht geschwiegen, dass das finde ich wirklich die härteste Kunstform ist, die wir oder ich bis jetzt zumindest praktiziert habe. Es ist wirklich das Ärgste. Es ist das Ärgste. Macht aber locker für die anderen Sachen, die man so macht.
Ja, aber alle Kolleginnen und die Szene ist recht klein in Österreich, man lernt da eh alle kennen. Alle erzählen das Gleiche, egal wie etabliert man ist. Alle haben Angst. Und alle haben Vorstellungen, die nicht funktionieren. Also das ist einfach dem Genre gedient. Da muss man halt durch.
Ja. Das war ja einer der ersten Auftritte, die wir gehabt haben, 2010. Der war in Graz und da sind wir gleich mal beschmissen worden auf der Bühne vom Publikum.
Beschmissen mit?
Beschmissen und beschimpft, Bechern, Kaugummis und das war ja eine recht große Location in Graz und die ganzen Nachbarn sind gekommen, um zu schauen, was die Dirndl machen. So. Und da haben wir uns gedacht, schlimmer kannst du nicht mehr werden. Das haben wir überstanden und schlimmer ist es zum Glück nie wieder geworden.
So. Und warum genau? Also
ein klassischer Veranstalterfehler. Wir sind beim Benefiz gebucht worden, wo mehrere Leute gespielt haben. Und es hat, glaube ich, um 16 Uhr angefangen und um 1 in der Früh war dann so eine Queen-Cover-Band, die Leute halt schon komplett aufgeheizt waren. Und ich verstehe das Publikum, die waren halt auf Tanzen aus, auf Gaude. Und dann sind wir halt um 2:30 in der Früh ausgeschoben worden auf die Bühne mit Wortwitz. Das funktioniert einfach nicht. Jetzt, durch die Erfahrung, wird man einfach dem Veranstalter sagen, das ist eine schlechte Idee, wir fahren wieder heim, danke für die Einladung, genießt den Abend. Aber damals war halt noch zu früh. Das ist, glaube ich, auch der Lernprozess gewesen mit der Zeit. Man lässt wirklich nicht mehr alles mit sich machen. So, genau. Aber es war eine harte Schule und eine gute Schule. Und eben, wie gesagt, das Schlimmste haben wir, glaube ich, hinter uns.
Und wir haben an dem Abend den Josef Hader kennengelernt, der uns hinten dann mit einem Rotwein, nachdem wir die 20 Minuten durchgedruckt haben, empfangen hat. Und mit dem wir dann Song gesessen sind die ganze Nacht. Das war das Gute dran. Aber da braucht man schon viel, dass man sich dann wieder auf eine Bühne stellt mit Kabarett nach so einer Erfahrung. Also das macht dann schon sehr, sehr hart dann auf Dauer.
Ja, ich habe es gesagt, eben die Szene ist sehr klein in Österreich, aber tut sich da genug, eurer Meinung nach?
Absolut, es tut sich jetzt so viel, wie wir angefangen haben 2010, waren wir gemeinsam mit Flüsterzweig, Antonia Stabinger, Ulrike Heidacher, so ziemlich die einzigen jüngeren Frauen, die es damals gegeben hat. Das war so, wir waren so exotisch, Frauenduos, die auch noch schräge Sachen machen, sondern nicht diesen Mumm-Frau-Schmäh, sondern wirklich theatral spannende Formen ausprobieren und so die Genre-Grenzen so ein bisschen sprengen wollen. Mittlerweile tut sich das so viel, es gibt so viele Frauen, so viele Comedians, also das ist wirklich von dem Moment, wo wir angefangen haben, bis jetzt explodiert. Und das ist so erfreulich zu sehen. Und vor allem merkt man jetzt auch, wie unterschiedlich vielleicht Frauenkabarett, das war früher immer so eine Bezeichnung, als ob das ein Genre wäre, ein bestimmtes. Und jetzt merkt man, je mehr es gibt, wie unterschiedlich natürlich auch der weibliche Humor, bitte jetzt seht ihr die Anführungszeichen nicht, aber stellt sie euch vor, ist, also dass es halt natürlich auch platte Schmähs gibt oder Kabarettistinnen, die halt eher platt sind, dann welche, die eher intellektuell sind, dann welche, die eher theatrale Rahmen, es gibt alles, natürlich, so wie bei den Männern. Und das sieht man jetzt und das kommt jetzt aus und das ist so schön, ich liebe diese Entwicklung wirklich. Aber bei den ganzen Programmheften mittlerweile sieht man, dass es teilweise sogar mehr als 50% Frauen schon gibt, die auf den Programmheften drauf sind. Und
ja, spielen. Aber nicht, weil die Veranstalter es machen müssen, sondern weil es einfach so viel Gute gibt. Ganz einfach.
Aber das hat zum Beispiel Isabel Meili, kennt ihr?
Ja, ja.
Die hat zum Beispiel mir im Podcast gesagt, dass sie schon das Gefühl hat, dass es noch diese Quotenfrau im Line-Up geben muss. Oder ja, dass sie schon teilweise angerufen worden ist, hey, ich hätte noch einen Slot frei, ich hätte den Frauenslot quasi noch frei.
Gibt's immer noch und gibt's auch bei großen ORF-Produktionen, wo halt dieser eine Slot für die Frauen immer noch frei ist, gibt's immer noch, aber ich finde, das verbessert sich schon massiv, auch durch den Aufschrei, den es halt dann ergibt, wenn sowas passiert. Also die Leute sind schon aufmerksamer, auch was das betrifft. Wenn du jetzt ein Line-Up hast von, sagen wir mal, 5 Kabarettisten und da ist keine einzige Frau dabei, dann fällt das mittlerweile auf, so. Und ich finde, das verbessert sich massiv. Ja. Also da bin ich schon sehr zufrieden mit der Entwicklung. Ich finde das super. Mhm. Ja. Oder die Frauen untereinander irgendwie, habe ich das Gefühl, es freuen sich alle irgendwie sehr füreinander. Also ab die Maria Moha zum Beispiel ist eine Kabarettistin aus Wien, die hat ein Debütprogramm auf die Bühne gestellt. Das habe ich noch nie gesehen. Das war ein unfassbar gutes Debüt. Sie hat den österreichischen Kabarettpreis zu Recht dafür gekriegt. Und ich habe mich einfach nur irrsinnig gefreut, weil ich gedacht habe, die hat es verdient. So, man ist nicht neidig, finde ich, untereinander. Sondern man freut sich auch wie ehrlich für die anderen mit, so in der ganzen Szene und auch die Frauen untereinander.
Eben, es ist, glaube ich, genug Publikum für alle da, oder? Und jeder hat irgendwie so, holt die Menschen woanders ab.
Ja, und jeder kämpft, jeder hat die gleichen Probleme eben mit Publikum. Kommt Publikum, kommt das richtige Publikum, wir haben alle das gleiche Thema, da trifft man sich so oft bei so gemischten Abenden und redet dann drüber und tauscht sich aus, was die Probleme angeht. Also jeder kämpft für sich, das ist wirklich, wirklich sehr, sehr toll im Kabarett.
Gibt es da einen Druck, dass man regelmäßig ein Programm raushaut, regelmäßig irgendwie irgendwo sichtbar ist, weil man sonst irgendwie verschwindet und in Vergessenheit
gerät? Ja, auf jeden Fall. Also eigentlich sind es die klassischen 2 Jahre, die man machen muss, aber wir haben so viele andere Sektoren, die wir bespielen, dass wir da so 2 bis 3 Jahre machen, aber man muss schon regelmäßig Premiere haben mit einem Programm und neue Texte bringen und halt sichtbar sein in der Szene in Wien auf jeden Fall, sicher.
Ja, aber das ist in jeder kulturellen Szene so. Also ob jetzt die Musikszene ist oder die Schauspielszene, es ist halt so, sich Kolleginnen und Kollegen anzuschauen, ist in erster Linie Interesse, aber es gehört schon auch zur Arbeit dazu, also sich so zu vernetzen, vernetzt zu bleiben, sichtbar zu bleiben. Und man merkt schon, nach einer Premiere, nach einem Jahr es kommt halt weniger Publikum, das heißt, dann braucht man halt deswegen meistens relativ bald mal ein neues Programm, damit du wieder einen neuen Schwung am Publikum mitkriegst. So. Ja. Aber eben dadurch, dass wir breiter aufgestellt sind und nicht nur vom Kabarett leben, haben wir jetzt diesen monetären Druck, zumindest nicht den manche Kollegen und Kolleginnen haben, die jetzt wirklich hauptsächlich vom Kabarett leben. Das haben wir ja nicht. Deswegen lassen wir uns da künstlerisch meistens ein bisschen eine längere Pause. Das können wir uns dadurch gönnen, dass wir eben mehrere Standbeine haben.
In welchen Projekten seid ihr gerade unterwegs?
Also Klackhal ist eine Musikquartett, wo wir schon in Wien gespielt haben, im Konzerthaus, im Porgy & Bess, jetzt Deutschland-Tour gehabt haben und in der Schweiz schon gespielt haben. Stefan Kollmann und Markus Fellner sind 2 Musiker aus Kärnten, Klarinettist und Akkordeonist. Mit denen haben wir uns 2016 zusammengefunden. Das ist ein großes Projekt. Ich schreibe noch für den Hosea Racilla, den FM4-Ombudsmann, regelmäßig mit. Das ist eine Einkommensquelle. Dann gibt's noch ein neues Projekt, das sich COP23 nennt. Das ist so ein Zusammenschluss von einem Künstlerinnenkollektiv. Das ist eine Tänzerin, ein Autor, eine bildende Künstlerin. Und wir, dieses Kollektiv, macht jetzt auch einiges. Also das sind mal die Standbeine.
Ja, und seitdem ich in Kärnten lebe, bin ich ein bisschen in die Kärntner Kulturszene eingetaucht und bin beim Theater Kuckuck dabei. Und das ist ein Traum, mit ihnen zu arbeiten, in den Kammerlichtspielen, genau. Da mache ich ja eine Produktion im Jahr. Im Moment, ja, das und mit 2 Kindern ist das dann genug.
So, auf Deutschland, du hast gesagt, funktioniert da der kärntnerische Schmäh?
Ach, geil, funktioniert. Hätte man nicht gedacht. Wir waren jetzt in der Nähe, also in Baden-Württemberg war das. Wir haben schon gewusst, dass Bayern sich ausgeht mit dem Dialekt. Also das Bayerische dem Kärntnerischen schon, was die Sprachmelodie betrifft, zumindest recht ähnlich ist. Jetzt waren wir in der Nähe von Stuttgart und das war überhaupt kein Problem. Also sowohl der Schmäh, den man hat, also die Worte, die man verwendet und wie man sie zusammensetzt, das ist alles verstanden worden.
Extrem spannend ist die Schweiz. Da haben wir gespielt und auch schon Kabarett und wir haben gedacht, die werden uns niemals verstehen. Die lieben das. Den Dialekt und den Humor. Also Südtirol geht sich dann auch noch aus. Alles Norden Deutschland geht dann nicht mehr, haben wir gemerkt. Da machen wir dann einen Strich. Das
ja, da haben wir einmal gespielt im Duo, also im Kabarett-Duo und haben dann versucht, unsere Sprache ein bisschen anzupassen, Hochdeutsch, und da ist dann alles weg. Also da ist der ganze Witz, die ganze Art, wie locker man auf der Bühne ist, das geht sich dann einfach nicht mehr aus. Und das war klar, dass sie den Dialekt dann nicht mehr verstehen. Da müsste man, glaube ich, ein komplett neues Programm bauen, um da oben mit dem, was wir zumindest machen, irgendwie durchzukommen.
Aber es reicht eh. Wenn wir die Bundesländer alle mitnehmen und die Schweiz, ist das genug. Und ein bisschen Kärnten exportieren. kulturell.
Ja, oder eine spricht es auf Kärntnerisch, die andere übersetzt es ins Hochdeutsche.
Genau, das Ganze dauert dann 5 Stunden.
Genau, mit der Echokammer auf Hochdeutsch. So. Ja, bist du deppert? Ja, bist du übergeschnappt hier?
Ich glaube, dann fliegen dann bald wieder die Becher, oder?
Ja.
Nach 5 Minuten.
Gibt's Videos davon? Na?
Von nicht damals? Gegeben, ja? Selbst wenn es welche gegeben hätte, hätten wir dafür gesorgt, dass die alle verschwinden. Na, es gibt keine, es gibt sie im Kopf und das reicht.
Okay. Nur ein kurzer Zwillingstest.
Oh Gott. Ich freue mich schon den ganzen Tag auf diesen Zwillingstest.
Ja? Okay. Jeweils die andere beantwortet die Frage und die andere sagt dann, stimmt oder stimmt nicht. Vielleicht kommt es auf die gleiche Situation und so. Nicole, was war Birgits schlimmstes Date?
Das war mit einem Jazzmusiker in Wien, mit dem er sich schweigend gegenüber sitzt. Ich war noch nie auf einem Date.
Okay.
Falsche Antwort. Ich war noch nie auf einem Date, alle, also wenn wir jetzt schon so persönlich werden. Oder erzähl du kennst die Geschichte ja sicher auch. Es ist der Zwillingstest, sag du, wie es war. Nein, ich war noch nie auf einem Date. Ich habe bis jetzt die Herrschaften, mit denen ich mich dann ein bisschen näher eingelassen habe, immer kennengelernt auf Veranstaltungen. Und deswegen gab es dieses, oh, wir gehen jetzt auf ein Date, eigentlich nicht. Sondern es gab die eine Veranstaltung, da hat man gequatscht. Dann gab es wieder eine Veranstaltung, wo der wieder war, dann hat man da wieder gequatscht. Und so eine Date-Situation.
Ach komm, man sitzt sich doch irgendwann das erste Mal zu zweit in einem Italiener gegenüber, oder nicht?
Ja, aber unter Date verstehe ich schon eher das, was die jungen Leute heutzutage so unter Date verstehen. Man kennt sich überhaupt nicht, man schreibt sich ein bisschen was und dann sieht man sich zum ersten Mal und sitzt sich zu zweit gegenüber. Und da gibt es diese Horrorgeschichten von
Dates.
Man
kennt sich von Tinder.
Man kennt sich von Tinder. Sagt man das noch so, Tinder? Ja,
ja, gibt's schon noch, ja.
Gibt's schon noch?
Ja.
Genau, so, und sowas gab's nie. Ich glaube, sowas wird mir wahnsinnig. Ich glaube, das wäre das schlimmste Date meines Lebens, wäre ein Date.
Aha. Also zu Recherchezwecken ausprobieren, so fürs nächste Projekt oder so.
Ich glaube, das ist wirklich eine Art von Stress, der ich mir nicht aussetzen will. Ich würde da panisch davonrennen wahrscheinlich und dann wäre es für ihn das schlimmste Date.
Okay, Birgit, was bringt die Nicole am schnellsten auf die Palme?
Was bringt die Nicole am schnellsten auf? Ich glaube tatsächlich, wenn ich erzähle, dass ich nach 12 Stunden Schlaf irgendwie das Gefühl habe, dass ich erschöpft bin.
Nein, es ist eher das, wenn du mal um 8 Uhr aufstehst und dann voll fertig bist und sagst, boah, ich muss morgen um 8 Uhr aufstehen.
Das ist ja das, gell? Menschen, die Kinder haben, können sich ja nicht mehr vorstellen, dass Leute ohne Kinder jemals müde sein können. Doch, das gibt's auch. Erinner dich, wie es vorher war, du warst hin und wieder müde.
Mhm. Menschen, die sagen, boah, ich bin halt so früh aufgestanden, wann denn um 7:30? So.
Was bei mir wirklich so ist so. Und wenn wir uns treffen, habe ich ja manchmal das Gefühl, dass ich müder bin als sie. Ich gehe dann sehr offensiv. Das bringt sie, glaube ich, auf die Palme. So. Also dieser Lebenswandel und dieses Ausreizen von schau wie müde ich bin, schau wie schlecht es mir geht, weil ich habe jetzt nicht 12, sondern nur 11 Stunden geschlafen.
Genau, und am Nachmittag noch ein Schläfchen, weil man ist um 8 aufgestanden.
Okay, Nicole, das Peinlichste, vielleicht haben wir eh schon drüber geredet, aber das Peinlichste, das der Birgit bisher passiert ist?
Ja, das wird dann wohl wirklich dieser Auftritt gewesen sein.
Ah, das war wirklich furchtbar.
Peinlich, ja, peinlich ist vielleicht noch eine Verniedlichung.
Na, das Peinliche entsteht ja dadurch, dass es andere Leute sehen. So. Weil wenn mir irgendwas passiert und das sieht niemand, gibt's ja keinen peinlichen Moment. Aber dadurch, dass damals eben sehr viele Leute da waren, die uns zum ersten Mal auf einer Bühne sehen wollten und die das alle mitgekriegt haben, war das schon sehr, es war ihnen gegenüber, es war mir sehr peinlich. Ja, stimmt.
Okay, und Birgit, Nicoles nervigste Angewohnheit.
Nicoles nervigste, wir haben beide, das klingt jetzt durchs Mikro wahrscheinlich wunderschön. Wir haben beide interfamiliär, wir haben eine ältere Schwester, eine Angewohnheit, dass wir uns den Hals kratzen, wenn es da hinten kratzt. Bei mir klingt es so, Achtung. Bei dir? Und dann gibt's noch den Ton von der dritten Schwester, die jetzt leider nicht da sitzt, die hat ein ganz eigenes, ein ganz scharf. Lustig, mein Sohn, der wird jetzt 5, der macht es auch. Automatisch, keine Ahnung warum, das hört er anscheinend immer. Aber uns fällt es nicht auf, nur unsere Partner weisen uns ihm ständig darauf hin.
Aber es ist komisch, also alle drei Schwestern, wir alle drei machen es. So.
Okay, in welchen Situationen?
zwischendurch, also manchmal war das Langeweile, manchmal war wirklich das Gefühl, hat da hinten kratzt gerade irgendwo. Also das, wo andere Menschen sich räuspern wahrscheinlich, wo andere Menschen machen wir dann halt. Und das in meiner Partnerschaft habe ich gemerkt, dass ich mich jetzt richtig wohlfühle bei ihm, wie ich angefangen habe, das zu machen.
Ah, jetzt
weil ich wusste, ich muss mich nicht mehr kontrollieren. Jetzt gilt's also. Es war eigentlich ein sehr romantischer Moment in unserer Beziehung, wo ich gemerkt habe, oh, schau, das ist mir passiert, schau, wie wohl ich mich da fühle. So. Also ein Geräusch von zu Hause, von daheim sein.
So, was ist jetzt los? Ich glaube, sie ist kaputt.
Aber das ist eine nervige Angewohnheit, die habe ich allerdings auch. Also die haben wir alle drei in unterschiedlichen Farben. Und alles dann immer, ich denke ja immer, das macht jeder. Aber ich habe bis jetzt noch niemanden gesehen, außer deinen Sohn, der das ebenfalls macht. Machst du das, Alex?
Na,
was ist denn deine nervige Angewohnheit?
Meine nervigste Angewohnheit.
Jetzt siehst du mal, wie schwer diese Fragen sind, die du stellst, gell? Mhm.
Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet.
Solche Fragen zu stellen ist deine nervigste Angewohnheit.
Meine nervigste Angewohnheit müsste man jetzt meine Frau fragen, aber...
Nein, es ist ja deine Sichtweise.
Ja, stimmt.
Vielleicht die langen Pausen nach einer Frage.
Mhm.
Ja. Klar, es ist echt nicht so einfach, gell? meine Damen und Herren, es folgt jetzt eine kleine Melodie zum Warten.
Ja, ich wollte eh fragen, ob ihr noch was singen könnt.
Nicht ablenken. Was ist deine nervigste Angewohnheit?
Was ist meine nervigste Angewohnheit? Hätte ich mal vorher überlegen sollen.
Du kannst es aber morgen schreiben per Mail.
Oh ja.
Kein Stress jetzt.
Meine nervigste Angewohnheit ist vielleicht wirklich, das werden meine Kollegen wahrscheinlich unterschreiben, dass ich in jeder Situation, egal ob es gerade passt oder nicht, Wortwitze mache.
Das ist echt nervig, ja.
Also ich sag dann meistens schon dazu, okay, na, sorry, war zu viel oder na, der war schlecht, aber...
Interessant, du hast bis jetzt noch gar keinen Wortwitz gemacht,
ja,
gell?
Ich bemühe mich. Ich war auf Sendung, wenn ihr Sendung habt, zum Beispiel habe ich, darf ich einen dummen Witz pro Sendung machen, die ist erlaubt. Der ist erlaubt vom Chef, mehr geht nicht.
Aber was sind die Konsequenzen, wenn du mehr machst?
Ich habe es noch nie ausprobiert.
Bitte Wieso? Probier das mal aus, weil er braucht ja irgendein Druckmittel, weil sonst kannst du es ja, kannst du ja zehn Wortwitze machen in einer Stunde.
Ja.
Was hat er für Druckmittel? Wodurch kriegt er die so weit, dass du wirklich nur einen Wortwitz machst? Interessante Strukturen werken an den Kärnten.
So, zurück zu euch. Ja, was ist demnächst geplant im Hause Radeschnik?
Demnächst geplant ist wieder eine Produktion mit COP23, mit dem Künstlerkollektiv. Auf jeden Fall, dann werden wir jetzt bald einmal anfangen, ein neues Programm zu schreiben, weil das ja jetzt mittlerweile doch schon wieder bald 2 Jahre auf dem Buckel hat, dieses Programm. Dann das aktuelle Programm spielen wir natürlich weiter, das ist mit Klackrall ist immer unterwegs. Ich spiele nächstes Jahr wieder in den Kammerlichtspielen eine Produktion mit Sternendreck, auf das freue ich mich schon besonders. Und ja, die meiste Zeit wird eher das Schreiben am neuen Programm dann verschlingen wahrscheinlich.
Genau, zu zweit setzen noch im Dezember in Kärnten, wenn ihr es richtig gesehen habt.
Ja, genau, und wir sind im Februar erst immer, das ist noch lang, aber wieder in den Kammerlichtspielen mit unserem aktuellen Programm. Wir spielen leider recht wenig in Kärnten, aber im Februar sind wir dann wieder in den Kammerlichtspielen.
Genau, und im Dezember mit Klackradl haben wir ein Xmas-Weihnachtskonzert in den Kammerlichtspielen in Klagenfurt, genau.
Sehr cool. So zum Abschied, so eine Echokammer live.
Echokammern.
Live.
Für den Alex.
Es war sehr schön, lieber Alex.
Bei dir und bei Antenne Kärnten.
Wir wünschen den Hörerinnen und Hörern
noch einen guten
Tag.
Oder Abend.
Je nachdem.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiederhören.
Nicole und Birgit Radeschnik, danke fürs Dasein.
Danke dir, Alex.
Sehr gerne.
Mach's gut.
Ja, und danke fürs Zuhören, liebe Leute. Ich freue mich über konstruktives Feedback an alex.streicher@antenne.at und auch über positive Bewertungen auf eurer Podcast-Plattform. Bis zum nächsten Mal, denn das wird sicher wieder
lustig.
Alex und die Kabarettstars.